Wir leben in Frieden miteinander. Wirklich? Oberflächlich betrachtet mag es so sein. Wir leben in einem Land ohne Krieg. Und dafür danke ich Gott. Es herrscht Frieden in der Schweiz. Auch wir sitzen friedlich beieinander. Wir haben keinen Streit, keinen Konflikt in diesem Moment. Und während der Ferienzeit ist doch sowieso alles easy und entspannt, oder? Also leben wir im Frieden miteinander? Ja und nein. Etwas tiefgründiger betrachtet, finden wir in unseren Herzen allerlei Dinge, die den Frieden gefährden oder sogar zerstören können. Und die zu Konflikten und Streitereien führen, wenn sie aus unserem Herz an die Oberfläche kommen. Ich lese ein eindrückliches Buch über Fjodor Dostojewski, den berühmten russischen Schriftsteller, der das menschliche Herz kennt wie kaum ein anderer Mensch. Und Dostojewski hat geschrieben, wenn es möglich wäre, dass ein jeder von uns sein ganzes geheimes Inneres schildern würde und dabei ohne jede Scheu alles darlegte, was er sich sonst scheut, den Menschen zu sagen und was er ihnen um keinen Preis sagen würde. Was er sich sonst scheut, seinen besten Freunden zu sagen, ja sogar das, was er sich mitunter scheut, sich selbst zu gestehen. Dann würde sich in der Welt ein solcher Gestank erheben, dass wir alle ersticken müssten. Okay, er weiß, dass es in unserem Herzen Dinge gibt, die stinken. Und genau wie Gott interessiert sich Dostojewski nicht so sehr für unser schön poliertes Äußeres, wenn wir zusammenkommen, sondern ihn interessiert unser Herz. Dort im Herzen entscheidet sich schlussendlich, ob wir im Frieden zusammenleben oder ob es uns nicht gelingt, ob Konflikte, Streitereien ausbrechen. Darum ist es gut, unserem Herzen immer wieder Gottes Botschaft zu präsentieren und darauf zu hören. Haltet Frieden untereinander. Ja, wir leben im Frieden miteinander. Dies ist der letzte Familienwert, den wir in unserer Serie anschauen. Frieden, der unser Zusammenleben prägen soll. Wie können wir diesen Frieden konkret fördern in unserer Gemeinschaft? Paulus gibt uns ein paar kurze, aber knackige Anweisungen, wie dies besser gelingen kann. Es ist kein umfassendes Friedensprogramm. Wir hören aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 12 bis 15. Wir bitten euch aber, liebe Geschwister, erkennt die an, die sich für euch abmühen, die euch im Auftrag des Herrn vorstehen und seelsorgerlich begleiten. Wegen ihrer Mühe sollt ihr ihnen besondere Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Außerdem bitten wir euch, liebe Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen, habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr bei jeder Gelegenheit, einander und auch allen Menschen Gutes zu tun. Wir leben im Frieden miteinander. Wirklich? Natürlich betrachtet wird der Frieden immer wieder gestört. Darum auch die Aufforderung des Paulus in unserem Text, für den Frieden sich einzusetzen. Denn wenn in Thessalonich, ich meine, Thessalonich, das war eine junge, dynamische Gemeinde voller Freude am Herrn und voller Erwartung, was kommen wird, wenn, Wenn aber dort einfach Friede, Freude, Eierkuchen geherrscht hätte, alles super duper friedlich zu und her gegangen wäre, dann hätte Paulus dies kaum geschrieben. Er hätte es das gar nicht gebraucht. Und Werner de Boer bemerkt richtig dazu, merkwürdig, dass man im Angesicht unserer Stelle die neutestamentlichen Gemeinden überhaupt je im Stil der Heiligenbilder in Rosa und Himmelblau auf Goldgrund malen konnte. Ja, finde ich noch wichtig, dies am Anfang festzuhalten. Paulus schreibt an eine reale Gemeinde in einer realen Lebenssituation. Und dort gibt es Konflikte, gibt es Herausforderungen, gibt es ängstliche, schwache, unordentliche. Das ist so. Und das ist eine Ermutigung für uns, wenn wir unsere Gemeinde betrachten und dasselbe sehen. Es war schon in Thessalonik so. Und so nehmen wir uns zu Herzen, was Paulus sagt, habt Geduld mit allen. Auch mit unserer Gemeinde. Und Paulus geht auf zwei Bereiche ein, um den Frieden zu halten, zu fördern. Der erste Bereich, den bringt er vor dem zentralen Punkt, da geht es ihm um die Anerkennung und Achtung der Gemeindeleitung, derjenigen, die vorstehen. Und den zweiten Bereich, das ist das allgemeine Miteinander. Darauf geht er nach der zentralen Aufforderung ein. Und so möchte auch ich zuerst auf diese Aufforderung eingehen, die Gemeindeleitung zu achten. Das ist in der heutigen Zeit eher unpopulär, denke ich. Wir haben lieber möglichst flache Hierarchien, nicht zu viel über Leitung und Vorstehen zu sprechen. Aber Paulus sagt uns hier, um im Frieden zusammenzuleben, braucht es einfach eine gewisse Ordnung. Und diese Ordnung, die ist dazu da, dass wir uns in sie einordnen. Und das äußert sich in Anerkennung. Und Paulus sagt, in besonderer Achtung und Liebe denjenigen gegenüber, die die Gemeinde leiten. Jetzt denkst du vielleicht, okay, besondere Achtung und Liebe, aber Paulus, das ist jetzt ein bisschen viel verlangt, oder? Aber wir müssen hier beachten, Paulus fordert nicht nur die Gemeinde, er fordert auch diejenigen heraus, die die Gemeinde leiten. Er beschreibt sie als diejenigen, die sich abmühen für die Gemeinde, die euch seelsorgerlich begleiten. Wegen ihrer Mühe sollt ihr sie achten. Das ist ein Dienstverständnis einer dienenden Leiterschaft, die sich einsetzt für die Gemeinde, für die Leute in der Gemeinde. Und da hat Selbstherrlichkeit keinen Platz. Die zu achten sind, die sollen eine dienende Leiterschaft leben. Und falls sie das nicht so leben, ja, dann sind sie wohl aus dem Takt geraten. Es gibt eine eindrückliche Stelle in Hesekiel 34, Vers 2 bis 4, da beschreibt Gott oder wirft Gott den Leitern Israels vor, dass sie ziemlich aus dem Takt sind. Ist es nicht Aufgabe der Hirten, für ihre Herde zu sorgen, fragt Gott. Ihr trinkt die Milch, tragt die Wolle und schlachtet die gemästeten Tiere, aber um die Herde kümmert ihr euch nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, die Kranken habt ihr nicht versorgt und die Verletzten nicht verbunden. Die Verirrten habt ihr nicht gesucht und die Verlorenen nicht zurückgebracht. Stattdessen habt ihr mit Gewalt und Grausamkeit über sie geherrscht. So soll es im Volk Gottes nicht zugehen, sondern die Leiter sollen der Gemeinde Gottes als gute Hirten vorstehen, indem sie die folgenden Verhaltensweisen, über die Paulus ja auch noch spricht, zuerst vorleben, sodass die gesamte Gemeinde darin wachsen kann. Wie siehst du das in unserer Gemeinde? Ich fordere dich dazu auf, das einmal zu prüfen. leben wir als Älteste, als Gemeindeleitung, leben wir eine dienende Leiterschaft? Leben wir das vor? Wenn ja, dann, sagt Paulus, ist auch Anerkennung und Achtung in Liebe angemessen. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann das zum Frieden beitragen? Was hat das denn mit dem Frieden untereinander zu tun? Da ist mir, sind mir Erfahrungen in den Sinn gekommen aus meinem Arbeitsalltag im Spital. Ich habe früher auf der Pflege gearbeitet und einmal hatte ich eine Stationsleiterin, die hat eher für sich selbst geschaut. Die hat geschaut, dass es für sie gut war. Und sie hat dann begonnen auch zu intrigieren. Sie hat unliebsame Mitarbeitende entfernt schlussendlich. Oder das versucht. Jemand hat sich dann gewehrt. Der Frieden war ziemlich schnell zerstört dann. Es kam zu einem Konflikt. Ja, und das ist schwierig, eine solche Arbeitssituation. Das bindet viele Energien. Ja, da kann man sich gar nicht mehr richtig aufs eigentliche Kerngeschäft konzentrieren. Und schlussendlich musste diese Stationsleiterin dann auch gehen, wurde versetzt, war ein ziemlicher Tumult. Nicht gerade förderlich dem Frieden. Ein andermal hatte ich eine Stationsleiterin, die hat das viel besser gelebt, uns als Team gute Arbeitsbedingungen zu verschaffen. Sie hat uns gedient in dem, sie hat echt sich interessiert, hingehört, ja, was braucht ihr, um gut arbeiten zu können? Dann hat sie sich eingesetzt, auch gegen oben. Ja, da war Friede im Team, da war Motivation, Freude, um zu arbeiten. Sie hat das gelebt, diese dienende Leiterschaft, und ist mir als positives Beispiel in Erinnerung geblieben. Sie war für uns und sie war nahe bei uns. Wir kommen zum zweiten Bereich, dem allgemeinen Umgang untereinander. Und hier ist es sehr bemerkenswert, dass Paulus mit diesen eher seelsorgerlichen Anweisungen nicht bloß die Gemeindeleitung, sondern alle anspricht. Hier merken wir, dass Paulus einmal mehr unsere innere Haltung, unser Herz anspricht. Komme ich einfach mit einer Konsum- und Erwartungshaltung in die Gemeinde, um die Darbietung oder den Event zu genießen? Oder bin ich ein aktiver Teil einer geistlichen Familie, der sich in die Gemeinschaft einbringt? Du kannst einmal dein Denken überprüfen, wenn du bemerkst, dass eine Person zum Beispiel ein unordentliches Leben führt. Denkst du dann, oh, der sollten die Ältesten mal den Kopf zurechtrücken. Oder denkst du, wie kann ich dieser Person helfen, ihr Leben in Ordnung zu bringen? Besser nach den guten Ordnungen Gottes zu leben. Was braucht sie für Unterstützung? Habe ich vielleicht etwas, das ich ihr helfen könnte damit? Oder wenn du merkst, dass jemand von Ängsten niedergedrückt wird, denkst du dann, oh, der sollte mal zu Pastor A oder Pastor C in die Seelsorge gehen? Oder denkst du, wie kann ich helfen, dieser Person den Blick auf Jesus zu lenken, der uns zuruft, fürchte dich nicht. Amen. Mit dieser Person zusammen auf Jesus zu schauen. In ihm sind die Ängste überwunden. Weiter fällt mir auf, dass Paulus einen sehr differenzierten Umgang mit den unterschiedlichen Gemeindegliedern aufweist. Er schlägt nicht einfach alle Gemeindeglieder über einen Leist. Er sagt da, ja, die Unordentlichen, die brauchen Zurechtweisung. Aber der Ängstliche, der braucht Ermutigung. Wer schwach ist, braucht Unterstützung. Geduld hingegen, ja, braucht es vielleicht auch mit den Schwachen, aber manchmal braucht es Geduld gerade auch mit den Starken, mit den Vorwärtsdrängenden, damit sie nicht einfach die Gemeinde über den Haufen werfen, oder? Andere abhängen. Oder die zum Stolz neigen. brauchen auch Geduld. Natürlich, es braucht auch Geduld mit denen, die träge sind zur Veränderung, die sich kaum bewegen mögen. Ja, Geduld braucht es mit allen. Geduld braucht es mit allen. Wir alle brauchen Geduld. Oh ja, schenke es, Herr, dass wir Geduld lernen. Eine etwas tiefere Betrachtung sind die unordentlichen Wert. Wörtlich übersetzt bedeutet dieses Wort hier, die aus dem Takt geraten sind. Und das finde ich ganz interessant, ein bisschen mehr darüber nachzudenken, weil es stellt sich die Frage nach dem Taktgeber, nach der obersten Instanz, nach der ich meinen Lebensrhythmus und schlussendlich meinen Terminplan ausrichte. Wir verbrachten ein paar Tage am Untersee, anfangs Ferien, und am Morgen saß ich mal am See unten und da kam so eine Entenfamilie vorbei, eine Mutter mit den kleinen Entlein, 5 zählte ich, die kamen vorbei und kurz darauf kam die Entenmutter zurück, da dachte ich, was ist los? Bald habe ich gemerkt, da ist eines abgeschweift, es ist aus dem Takt geraten. Es hat irgendwo eine andere Futterstelle gefunden, die Mutter hat da geschnattert und dann ist es gekommen. Sie hat es wieder zurückgebracht zu den anderen Entenkindern. Ja, so dass sie alle, die ganze Familie gemeinsam im selben Takt weiterziehen konnten, von Futterplatz zu Futterplatz. Und ja, gerade uns Eltern, glaube ich, stellt dies eine große Aufgabe, den richtigen Takt für unsere Familie zu finden. Frag dich mal, wer ist dein Taktgeber in der Familie? Sind es wir Eltern, die den Takt vorgeben? Oder sind es die Umstände, Schule, Events, Termine, der Terminkalender schlussendlich, der unseren Takt bestimmt? Sind es die Kinder, die den Takt vorgeben, mit ihren Bedürfnissen? Nimm diese Frage mal mit, nimm sie nicht auf die leichte Schulter. Aus dem Takt zu fallen oder nach dem falschen Taktgeber zu tanzen, das kann eine Menge Stress verursachen. Wer ist der Taktgeber in meinem Leben? Das kann auch die Arbeit sein, die den Takt vorgibt, nach der ich alles andere in meinem Leben ordne und ausrichte. Vielleicht ist es auch Social Media oder einfach das Handy, was da alles im Handy aufpoppt, das gibt mir den Takt vor. Immer den Blick aufs Handy und ja genau, und dann muss ich reagieren. Und dann ist es das Handy, der dein Taktgeber ist in deinem Leben. Vielleicht hast du Angst, ständig etwas zu verpassen und darum springst du von Event zu treffen und kommst nie zur Ruhe. Das kann auch zum Taktgeber werden, diese Angst. Oder lasse ich mir von Gott den Takt meines Lebens geben, um einen Tag, um eine Woche zu strukturieren. Aus biblischer Perspektive ist jeder aus dem Takt gefallen, der sich nicht von Gott, sondern von sonst etwas den Takt angeben lässt. Nicht bloß derjenige, der offensichtlich ein ungeordnetes Leben führt. Natürlich, die äußere Unordnung ist manchmal ein Spiegel für eine innere Unordnung. Und darum ist es wichtig, täglich mit dem Taktgeber in Verbindung zu sein, in Kontakt zu sein. Und einige brauchen hierfür eine stärkere, andere eine etwas losere Struktur. Das ist individuell. Aber nimm dir doch während der Sommerferien einmal Zeit, darüber nachzudenken. Wer ist der Taktgeber in deinem Leben und welchen Takt gibt er dir vor? Gott gibt jedem einen eigenen Lebenstakt. Und wenn du ehrlich zu dir selber bist und mal wirklich hinschaust, dann wirst du auch merken, okay, bin ich wirklich in diesem Takt? Oder hechle ich zum Beispiel einem Tempo vor, das ich zwar erreichen möchte, aber immer verpasse? Dann ist Gottes Takt für dein Leben vielleicht ein bisschen langsamer. Und so kannst du den Rhythmus der Gnade für dein Leben finden, wie einige sehr schön das genannt haben, den Rhythmus der Gnade. Gerade für Familien und die Aufgabe der Erziehung ist es sehr wichtig, diesen Rhythmus der Gnade zu finden und nicht von einem Ort zum nächsten zu hetzen. Ich glaube, unsere Kinder, die verdienen es, dass wir uns Zeit nehmen für sie. Und hier brauchen wir die Gnade, das richtige Tempo zu finden als Familie, wie wir als Familie unterwegs sind. Und ich denke, in unserer heutigen so hektischen, beschleunigten Zeit mag es für viele wertvoll sein, vielleicht mal einen Gang runterzuschalten als ganze Familie. Es ist ja genug schwer, gerade als Ehepaar, wenn der eine eher etwas schneller unterwegs ist und der andere etwas langsamer. Da ringen auch wir in der Ehe, in der Familie immer wieder drum, das gemeinsame Tempo zu finden, einzupendeln, weil wir sind unterschiedlich, Verena und ich. Und dann kommen noch die Kinder dazu und die sind auch wieder je unterschiedlich und noch klein und in ihrer Entwicklungsphase und so weiter. Ja, ihr merkt, da braucht es vielleicht mal ein bisschen Zeit, sich das genau anzuschauen. Ich möchte dich dazu ermutigen. Lass dich nicht vom Tempo der Gesellschaft bestimmen, sondern höre auf den göttlichen Taktgeber. Und richte deinen Terminplan nach diesem Rhythmus der Gnade aus. Auch in der Gemeinde ringen wir immer wieder darum, diesen Rhythmus, diesen Takt zu finden. Ist natürlich noch viel anspruchsvoller mit so vielen Leuten. Aber wir wollen ja und wir sollen als Gemeinde Gottes eigenen Charakter widerspiegeln. Und er ist eben nicht so, wie er die Hirten Israels beschrieben hat, sondern im Gegenteil, weiter unten in Hesekiel 34 schreibt Gott, ich selbst will meine Schafe weiden und ruhen lassen, spricht Jahwe, der Herr. Die verlorenen Gegangenen will ich suchen, die Versprengten zurückbringen, die sich etwas gebrochen haben, will ich verbinden und die Kranken gesund pflegen. Aber die Fetten und Starken werde ich beseitigen. Ich weide sie, wie es recht ist. Gott kümmert sich um jeden, wie er es braucht. Und wir können ihm dabei helfen. Und natürlich braucht es diese verschiedenen Anweisungen des Paulus, aber wenn wir alles zusammen beherzigen wollen, dann ist die Gefahr groß, dass wir dann nichts davon umsetzen. Und so möchte ich dich dazu ermutigen, nimm dir eine der Aufforderungen von Paulus. Oder auch frag im Gebet, Gott, welche Person, dass er dir aufs Herz legt, oder eine Situation, als du etwas gesehen hast, eine Angst im Leben einer Person oder eine Schwäche, etwas Unordentliches, etwas, womit du Geduld haben musst. Und überlege dir, wie du dort zur Hilfe werden könntest für diese Person in der Gemeinde. Es reicht ein Punkt aufs Mal, ein Schritt nach dem anderen. Nimm das mit, überlege dir, wo, dass du zur Hilfe werden könntest, damit wir alle gemeinsam in diesem Rhythmus der Gnade vorwärts gehen können. Und so Jesus immer ähnlicher werden. Nun habe ich über die anspruchsvollste Aufforderung noch gar nicht geredet. Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr bei jeder Gelegenheit einander und auch allen Menschen Gutes zu tun. Wow, das ist jetzt eine echte Herausforderung. Böses, Ungerechtes nicht mit Bösem zu vergelten. Nicht einfach auf die gleiche Art und Weise zurückzugeben, sondern das Böse durch das Gute zu überwinden. Woher nehmen wir die Kraft? Wie können wir das Böse durch das Gute überwinden? Hier geht es ja wirklich zentral um den Frieden. Etwas Böses zerstört den Frieden immer. Und wenn wir das Böse mit Bösem vergelten, haben wir den Frieden noch nicht hergestellt wieder. Es braucht das Gute, um das Böse zu überwinden. Und hier dürfen wir auf Jesus schauen und sein Werk für uns, sein Versöhnungswerk am Kreuz. Er hat Frieden gemacht zwischen Gott und uns Menschen. Das ist die vertikale Dimension des Kreuzes. Und er schafft Frieden zwischen uns Menschen. Das ist die horizontale Dimension des Kreuzes. Und wir können auf ihn schauen, wie er das gemacht hat. Petrus schreibt über eben diese Leiden, wenn uns Böses angetan wird, das gehört zum Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Wow, hier sehen wir, wie Jesus mit dem Bösen umgegangen ist, das ihm widerfahren ist. Er hat nicht selbst vergolten. Und darin stellt ihn uns Petrus explizit als Vorbild hin. Er sagt, er ist euer Vorbild, unser Vorbild. Dass wir von ihm lernen dürfen, Böses nicht mit Bösem, sondern mit Gutem zu vergelten. Und hier, glaube ich, müssen wir immer wieder zu ihm kommen, betrachten, wie er es gemacht hat und uns von ihm verändern lassen in unserem Herzen, damit wir mehr und mehr lernen, das Böse mit Gutem zu überwinden. Doch Jesus, er ist nicht nur unser Vorbild, er ist viel mehr. Er ist auch unser Erlöser, unser Heiland. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Früher seid ihr umhergeirrt wie verlorene Schafe. Aber nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen. Damit wir wirklich das Böse nicht mit Bösem, sondern mit Gutem vergelten und überwinden können, brauchen wir einen Beschützer unserer Seelen. Sonst schaffen wir das nicht. Wir können das nicht aus uns selbst heraus. Die Sache Gott zu überlassen, das ist so enorm herausfordernd, dass er gerecht richten wird. Aber schlussendlich, Jesus hat es getan für uns am Kreuz. Und dort hat er auch unser Herz geheilt. Wenn wir es zu ihm bringen, wenn wir merken, ich schaffe das nicht, das Böse zu überwinden, auch in meinem Herzen, dann bring es Jesus ans Kreuz. Dort hat er unsere Sünden hinaufgetragen ans Kreuz, damit wir für die Sünde tot sind, damit das Böse mehr und mehr abstirbt in unserem Herzen, dass diese Wunde geheilt wird, unser Herz, damit dort die Liebe und der Friede Gottes immer mehr Raum greifen kann, damit wir geheilt an unserem Herzen in diese Welt hinausgehen und nicht einen Gestank verbreiten, sondern den Wohlgeruch seines Friedens. Dass wir Friedensboten Gottes sind, in unserer Gemeinschaft, in der Welt, in unserer Nachbarschaft, in unserer Stadt, in unserem Land, in dieser Welt. Und so den Frieden Gottes in diese Welt hineinbringen, die nichts dringender braucht als Frieden. Ich bete. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der Beschützer unserer Seelen bist, der Hirte, der uns gut weidet. Und du hast dein Leben gegeben für deine Schafe, sodass wir in Frieden leben können. Ich danke dir, dass du das Kreuz auf dich genommen hast, dass du das Böse nicht vergolten hast, sondern es überwunden hast durch deine liebevolle Selbsthingabe. Und ich danke dir, dass wir so in der Verbindung mit dir, wenn wir unser Herz dir bringen und uns von dir prägen lassen, deinen Frieden zuerst selbst erfahren dürfen in unserem Herzen, mit dir, Vater im Himmel, und mit unseren Mitmenschen in unserer Familie und Gemeinde, und diesen Frieden dann auch in die Welt hinaustragen können, in der wir leben, in die du uns gestellt hast, dass wir als Friedensboten wirken dürfen und so ein Wohlgeruch sind für die Menschen, der sie auf dich hinweist. Amen.